13. Kapitel. Manchmal weiß ich nicht, wie ein Wort zu deuten ist. Zacharias sieht den Hausherrn trübe an, als sie eines Morgens bei dem Frühmahl sitzen. »Hast wieder Gottes Wort gehört?« fragt Hachalja. »Weißt, es kommt mir vor, als ob mit Absicht alles wie verschlüsselt wäre. Es ließe sich doch kaum auf unser Volk beziehen, obwohl das Haus David und die Bürger von Jerusalem hervorgehoben wurden.« »Eben. Gott Zebaoth wird wohl nie ein kleines Volk und eine Stadt als einzige erwählen, denen die Heilszusagen gelten.« In Klammer Zacharia 13, 1 bis 9. Ausrottung des Götzendienstes und der falschen Propheten. Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Zu der Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben. Und so soll es geschehen. Wenn jemand weiterhin als Prophet auftritt, dann sollen sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du redest Lüge im Namen des Herrn. Und es werden Vater und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. Denn es soll zu der Zeit geschehen, dass die Propheten, wenn sie weissagen, in Schande dastehen mit dem, was sie geschaut haben, und sie sollen nicht mehr einen härenen Mantel anziehen, um zu betrügen. Sondern jeder wird sagen müssen, ich bin kein Prophet, sondern ein Ackermann, denn vom Acker habe ich meinen Erwerb von Jugend auf. Und wenn man zu ihm sagen wird, was sind das für Wunden auf deiner Brust, wird er sagen, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Der geläuterte Rest. Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass ich die Herde zerstreue, und ich will meine Hand wenden gegen die Kleinen. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk, und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Schon das eine. Zu der Zeit. Welche ist denn da gemeint? Bleibt nicht alles in der Ewigkeit verhaftet? Ist diese hier genannte Zeit der Zukunft zuzuschreiben? Mit dem Haus David ist gewiss nichts Weltliches gemeint, sondern ganz allein die Stätte seines Lichts. Verständlich, dass dort der freie, offene Born zu finden ist wo es keine Sünden, keine Götzen, keine Abwege gibt. So fasse ich es gleichfalls auf, bekennt Hachalja. Wir müssen vielmehr lernen, alles aus des Lichtes Standpunkt zu verstehen. Sei deshalb nicht bedrückt. Gott gibt es dir, wie alles auszulegen ist. Aber wenn er in Verbindung mit den Götzen von Propheten spricht, kann der Herr doch nicht die echten meinen. Sonst hätte er auch einen Samuel, Elia oder Daniel gemeint, durch die er große Offenbarungen und Wunder tat. Wir haben es schon selbst erlebt, was manche ausposaunten, und war nichts dahinter als Lug und Trug. So wird es immer sein, solange die Welt bestehen bleibt. Schwer war zu fassen, nimmt Hachalja weiterhin den Faden auf, der so dünn erscheint und so schwer in ihren Herzen liegt. Jenes Wort, das Vater und Mutter zu einem Falschsager sprechen, er solle nicht mehr leben. Welche Eltern könnten denn das tun? Müsste das mir auch nicht gelten, wenn? Zacharia, sowas sage nicht. Das ist auch meine Meinung, richtiger gesagt, Gottes Wort. Neben beiden Männern steht ein Jüngling, hold und freundlich anzusehen. Zacharia geht es durchs Gemüt. Er sieht beinahe wie mein Engel aus. Aber dieser Gast, zerbricht dir weder dein Gehirn noch weniger dein Herz, spricht der Jüngling und setzt sich zwischen die zwei Männer. Beide überflutet es so wundersam wie himmlisch. Seht, sagt der Jüngling, solange ein Lichtkind dem Herrn auf Erden dienen soll und darf, auch als echter Seher, so lange wird das Himmlische oft sehr verhüllt, zur Erleichterung der Seele. Doch du, Zacharia, und deine guten Freunde, ihr werdet himmlisch aufgeklärt. Der Mensch legt alles für die enge Umwelt aus und überlegt sich nicht, der Glaube sei hier nicht berührt, dass er doch bedenken müsste, er lebt nicht allein auf dieser Welt. Wie wunderbar hat Gott sein Heilsgebot verkündet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und das andere dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn ich bin der Herr. In Klammer 5. Mose 6, 5 und 3. Mose 19, 18. Es gibt gute Menschen, die auch ohne Wissen der Gebote rechtlich handeln und dem Nächsten helfen, so dies nötig ist. Der Höchste kann sie leichtlich zählen, auch unter eurem Erdenvolk. Dies betont, weil ihr dem Geiste und dem Lichtgeblüte nach zum Vatervolk gehört. Ihr habt recht gefragt, welche Zeit denn wäre, eben dies, zu jener Zeit. Die ist nie auf diese Welt zu bemessen und nie auf diese Materie, für die, die ewige Erlösung erfunden ward. In Klammer siehe Hebräer 9, 12, Jesaja 45, 17. Und Gott führt sie aus, wie der Mensch in seiner Seelenärmlichkeit es niemals voll erfassen wird. Das wird nicht als Manko angesehen, wer guten Willens an den Herrgott glaubt. Ihr fragt, wer aber die zwei Lichtgebote noch nicht kennt? Ganz recht gefragt, aber wisset das. Gott gab jedem Menschen das Gewissen mit, des Geistes Stimme, die nie auszulöschen ist. Man kann es unbeachtet lassen, mit sich selbst betörenden Worten übertönen. Aber das nützt alles nichts, weil immer wieder diese Stimme pocht und mahnt, laut und leise. Und zuletzt muss jeder seine Rechnung legen vor dem Herrn. Sprach Gott weiter, zu der Zeit will ich der Götze Namen ausrotten aus dem Land. So überleget euch, ob zwischen Götzen und den Namen ein Unterschied erkenntlich sei. Götzen sind nicht die Bildnisse, die der Mensch sich macht. Denn die auszurotten wäre eines Schöpfers niemals würdig. Das, was der Mensch sich hoch erhebt, ist sein Götze, und der wird ausgelöscht, sinkt in sich zusammen, weil jederlei Materie mit der Materie vergeht. Die Namen aber werden nicht vertilgt, denn symbolisch sind sie, hier nach diesem Bild, der Mensch. Und den rottet Gott nie aus. Das wisst ihr ja und bedarf der Lehre nicht. Stirbt der Mensch dem Leibe nach, lebt seine Seele weiter, durchflutet von dem Geist, von ihm hinaufgebracht ins ewige Gefilde. Ob jemand rasch oder mühselig die Himmelsleiter überwinden muss, liegt am Leben auf der Welt. Und wird weiterhin gesagt, dass die Propheten mit Schaden bestehen werden, so bedarf es für euch keiner Auslegung, wohl aber denen, die späterhin das Wort dem Buchstaben nach erklären, nicht dem Geiste nach. In Klammer. Sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. In Klammer 2. Korinther 3, 5 und 6. Die falschen Propheten sind jene, die sich selbst erhöhen. Diese werden fallen und das obendrein zu ihrem Heil, was die meisten freilich erst auf ihrem Rückweg merken werden. Deshalb auch das Wort, Vater und Mutter werden sagen. Licht und Geist werden mahnen, damit das falsche Leben abgetötet wird, nicht jedoch das Leben, das der Herr gegeben hat. Zu der Zeit, die ich schon gedeutet habe und gilt der letzten Zeit, in welcher alles für den Heimkehrweg bereitet wird, betrifft in einer Vorschattung, die zumal von eurem Volk nicht aufgenommen werden wird. Da wird man den Höchsten fragen, der als heilend sich die Erde ausersieht, wer er sei, ob ein Prophet. Er wird sich einen Sämann, in Klammer Ackerknecht, nennen, in Klammer Lukas 8, 5 bis 11. Der von Jugend auf Licht gedeutet, von Alters her, in Klammer Jesaja 63, 16, den Menschen diente, aber auch dem ganzen Kindervolk. Die Menschen, hier hervorgehoben, weil sie hier und im Materieall die Wanderwege gehen. Für euch ist es nicht sehr leicht, das Himmlische himmlisch aufzunehmen. Spätere werden alles weltlich deuten. Lasst sie deuten. Mit ihren Sprüchen kommen sie nicht weit, denn der Sämann, der höchste Ackerknecht, wird seinen Samen sammeln und geht kein Körnchen ihm verloren. Er wird die Wunden tragen und jene aus der Tiefe aufgestiegen werden höhnen. Woher hast du deine Wunden? O, der Heilige hat alle Zeit in seiner Hand. Er wird sein Schwert erheben, nämlich seinen hocherhabenen Herrschaftswillen, und wird keiner ihrer widerstehen, die sich über ihn erheben wollten. Wenn es heißt, schlag den Hirten und wird die Herde sich zerstreuen, so geschieht es auch, freilich bloß für eine kurze Zeit, in der inkarnierte Teufel sehen müssen, dass ihr Anschlag sie selbst richten wird. In Klammer Kaiphas unter anderem. So kommt es denn auch über dieses Land, dass von den Leuten wenig übrig bleiben und wird ein Segen sein, wenn ein Drittel übrig bleibt, zerstreut und in der Fremde. Diesen Teil, es betrifft die Menschheit im Gesamten mit, wird Gott durchs Feuer läutern, nämlich durch sein wahres Wort, und wird dem Glauben nach zum Himmelsgolde werden, wenn auch, solange die Materie besteht, nicht das Letzte aufzuholen ist. Das Himmlische, was dem Lichtreich ewig vorbehalten bleibt, wird jedem Kinde erst nach seiner Heimkehr zugeteilt. Große Lichtfreude wird das sein. Wenn dann, für euch noch unverständlich und ist heilig gut, dass bis zuletzt die Decke bleibt, die Feierabendglocke läutet, wird Gott in seiner Jahrmillionen Freude sagen, mein Volk. Wobei des Liebetages ungeheurer Segen völlig flutet und das Kindervolk wird jubelnd rufen, unser Gott und Vater Ur. Denket aber nicht, dass die Gnadendecke nie gelüftet werde. Das geschah von Anfang an, als der Höchste sich sein Kindervolk erschuf. Bloß hat er dies zur Freude seiner Kinder um eine und die andere Zeit gesteigert. Ansonsten hätten seine Kinder nie ein Seligkeitsgefühl gehabt. Wunderbar ist unser Gott. Gerecht und heilig teilt er seine Gaben aus. Wir, die wir im Lichte leben, wissen um das Wunderheil, was der Vater uns beschert. Seufze nicht, Hachalja. Der Jüngling legt ihm die Hand auf seine Schulter. Da hätten wir es gut, weil uns die Materie nicht berühre. Täusche dich nicht. Kein Himmelskind bleibt nur im Licht. Ihr messt die Zeit nicht aus, in welcher eines um das andere das Licht verließ, um durch einen Weltenweg die Last des Hingefallenen, in Klammer Sadhana, zu erleichtern. Und messt's nicht aus, wie viel in dieser Hinsicht noch geschehen wird, bis zum Weltenende, bis die Materie ins Ewige versunken ist. Das Schwerste freilich, in welchem alle Beihilfsdienste eingeschlossen sind, im Segen, in Klammer. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. In Klammer Jesaja 9,5. Womit gemäß den beiden Schöpfungsfundamenten zweierlei geschieht. Einmal, dass der Höchste alle Lasten in sein Kreuznotopfer sammelt und das aus dem Bedingungsgesetz heraus, was nur im Licht verstanden werden kann. Zum anderen, damit bleibt ihm ewig unabänderlich die Herrschaft vorbehalten, aus dem Tiefgrund seines Willens. Jetzt habt ihr viel gehört. Das Tiefere teilt den Freunden mit, die es wie ihr verstehen werden. Doch die lieben Leute, in Klammer 5. Mose 33,3, denen ihr in Silo dient, sollen den gerechten Anteil daran haben. Dazu bedarf es keiner extra Hilfe. Das könnt ihr aus eurem Geiste selber tun, zumal du, Zacharia. Noch werdet ihr ein Schweres vor euch haben und verzweifelt fragen, wie konnte das geschehen? Vertraut der Hilfe eures Herrn, er steht euch bei, dass ihr zur rechten Zeit ein Unheil wendet, wie es kürzlich erst geschehen sollte. Nehmt den Frieden hin, den ich euch bringen darf, und Gottes Segen. Der Jüngling geht. Beide Männer haben nicht gemerkt, ob der Pfortenvorhang sich bewegte. Sehr lange sitzen sie, beide ihre Stirnen auf die Hände aufgestützt und wissen nicht, ob und wann sie über das Gehörte sprechen könnten. Mit einem abgrundtiefen Seufzer, aus dem Dank und Freude quellen, sagt Hachalja: Nie hätte ich gedacht, so was zu erleben. Zacharia, wir haben schon so viel erhalten. Er umarmt den Seher. Und durch dich die Gnadenworte Gottes. Aber dass er einen Engel sendet, der zu uns kommt, als wäre er ein Mensch. Nein, Das geht über mein Verständnis, denn das der Jüngling. Mir geht es ebenso wie dir, weißt. Geschieht im Traum die Offenbarung, ist man selber frei vom Menschlichen, das so sehr am Seelenrocke hängt. Ja, halb wach sah ich ihn, meinen lieben Gottesboten. Doch jetzt ist es das erste Mal, diese Gnade zu empfangen. Frage mich, wie danke ich dem Herrn dafür? Mit Worten? Ach, so arm sind sie gegen alle Herrlichkeit und Gottes Vatergüte. Gott weiß, dass wir Menschen nur mit Worten danken können, obwohl das Herz schier überquellen will. In Silo dürfen wir mit Taten danken, die nicht hoch zu messen sind. Da tönt von der Türe her: Das Messen überlasset eurem väterlichen Gott. O, der liebe Bote! Wie ein Jubel klingt's, was Achalja ruft. Er kam nochmal zurück. Zwischendurch war er bei unserem Herrn Zebaoth. So wollen wir ihm danken und so gut wie möglich dienen. Es drängt mich auch, nach Silo aufzubrechen, sagt Zacharia. Wir haben ja den Hinweis, dass irgendwas geschehen soll. Hoffentlich erst geschieht, damit wir noch zur rechten Zeit dem Übelstand begegnen können, der uns angekündigt ward. Ich bin bereit. Nehmen wir unsere Esel. Die traben schneller, als unsere Füße gehen können. Achalja gibt Hortisa Bescheid, ohne von dem Schweren was zu sagen. Sie würde sich sonst ängstigen. Und wie gut getan, denn in Silo hat es sich herumgesprochen, was Matuja und die drei Argen angezettelt hatten. Wer es verraten hat, ließ sich nicht erkunden. Jedenfalls war ganz Silo aufgeregt und zum Hause Matujas gestürmt mit Fackeln, um das Haus in Brand zu stecken. Zacharia und Achalja kommen abgehetzt gerade recht, um die ersten Flammen zu ersticken, wobei Kofar, Hasabar und Katmil tatkräftig helfen. Sie wussten nicht, was erzürnte Silor zu tun gedachten. Kofar hatte ein paar Männer schreiend und Fackeln tragend gesehen und die nahe wohnenden Freunde alarmiert. Aus der aufgeregten Menge werden Stimmen laut. Der Satan wollte uns verbrennen, mehr als 100 Menschen, und übrig bleiben unsere Kinder ohne Schutz. Er soll das Gleiche leiden, wie er es uns antun wollte. Es wäre die gerechte Strafe, dass ihm geschieht, wie uns geschehen sollte. Zacharia und Achalja haben es noch nicht bemerkt, dass in diesen Aufruhr Jichri gekommen ist, der Fürst, den alle anerkennen. Zacharia wollte erst die Meuterer sich ein wenig austoben lassen, doch nun sagt er hart und scharf, wie man ihn noch niemals hörte: Was, Freunde, habt ihr euch gedacht, ein Gericht zu halten? Ihr solltet wissen, Gott allein ist der gerechte Richter. Viel Gutes, so viel Segen habt ihr schon erhalten, und der Herr hat euch, hat uns bewahrt. Ihr wisst doch auch, dass Matuja, wenn wir es so nennen wollen, seine Strafe schon bekommen hat. Was, frage ich, spricht der Herr? Vergebt, auf dass euch vergeben wird. Vergeltet Bosheit nicht mit Bosheit, Rache nicht mit Rache, sondern tut nach meiner Liebe und nach meiner herzlichen Barmherzigkeit. Das alles habt ihr schon gewusst, jetzt aber nicht danach getan. Ich kann euch wohl verstehen, dass ihr nachträglich erschüttert seid und voll Bangen, was geworden wäre, wenn. Aber ist es denn geschehen? Hat nicht der Herr den Riegel vorgeschoben, dass euch das Unheil nicht betraf? Wer überhaupt hat euch die Sache zugetragen? Er ruft einen Mann heraus, von dem er es schon merkte, nur dabei zu sein, sonst aber. Wer hat dir gesagt, was geschehen sollte? Zacharia kann es sich nicht denken, dass Kofar und die andern Guten es verrieten. Der Mann sagt trotzig: Niemand hat mir irgendwas gesagt, doch ich sah die Burschen in dem Kerker und dachte es mir gleich, was dahinter stak. Da bin ich zu Matuja gegangen, zeigte ihm ein Messer, wenn er nicht gestehen würde. Denn der und seine Freunde, wir alle wissen, was sie gegen dich, Gottesseher, Achalja und die guten Obersten oft sagten. Da brauchte man gar keinen Trichter, aus dem die Kunde erst gekommen wäre. So, so. Unversehens steht Fürst Jichri vor dem Mann. Hast es zwar selbst erkundet, aber der Prophet hat recht. Überlasset ein Gericht, wenn nötig, dem Höchsten, wie er zu richten weiß. Ihr seid errettet worden und wollt andere, wenn hier auch nur einen, ins Verderben stürzen? Schäme dich, weil du gar so niedrig denkst. Jichri wird allgemein respektiert und geliebt. Er hat schon viele Mängel abgestellt, Leid und Härten ausgeglichen und in dieser Zeit noch tief im Volke eingepflanzt. Dem Fürsten hat man stets gehorcht. So auch jetzt. Er tippt den Mann, der so zornig sprach, auf die Schulter, hält ihn fest und sagt zur Menge: Euer Handeln war so töricht und wider den, der euch seinen Segen gab. Geht zur Halle und wartet dort, bis ich komme. Zacharia wird euch inzwischen, es klingt absichtlich lustig, ein wenig eure Federn rupfen. Schon klingt hier und da ein Lachen auf. Ohne Widerwort geht man in die Halle. Zacharia und Achalja machen den Beschluss. Zur Freude. Keiner bleibt zurück. Nach und nach strömt ganz Silo her. Denn es hat sich rasch herumgesprochen, dass, was Besonderes geschehen war. Jichri geht indessen mit dem Messerträger in Matuljas Haus und tritt an dessen Lager, auf welchem er sich kaum bewegen kann. Der Fürst, was willst du denn bei mir? Und der... Angst spiegelt sich ihm vom Schmerz der Furchten Angesicht. kannst dir denken, warum ich komme. Dieser hier, er schiebt den sich sträubenden mit harter Hand ans Lager, will dich um Verzeihung bitten, hätte dir ernstlich aber nichts getan. Du weißt, was du angerichtet hast, und ganz Silo ist erregt, weil deine Bosheit ruchbar ward. Was, frage ich, hat der Prophet dir denn getan? Einlullen lasse ich mich nicht, das sollst du wohl wissen. Ich prüfe scharf, doch gerecht, und ich bekenne freudig. Gott hat uns nicht verlassen, er sandte wieder einen echten Seher, und den, Matuja, hättest du erkennen müssen. Stattdessen hast du arg gehandelt, auch gegen arme Brüder. Allein, weil du auf einem Schmerzenslager liegst, bist du frei vom ältesten Gericht. Würdest du dich wenden, wer weiß, ob nicht der Herr dir helfen würde, dein Seelenherz zu reinigen und echt zu glauben, auch wenn wir lang das Fremdenleid ertragen mussten. Er schiebt den Mann nahe an das Lager, und der gesteht kleinlaut. Viele ließen sich verhetzen, als wir erfuhren, was du im Schilde führtest. Mit dem Messer hab ich nur gedroht, du solltest Angst bekommen, wie wir nachträglich Angst empfunden haben. Gut gesagt, lobt Jichri. Jetzt kannst du gehen, habe noch ein Wort mit Matuja zu sprechen. Erleichtert läuft der Mann davon und nimmt sich vor, nunmehr besser Acht zu geben, wenn der Seher predigt. Jichri setzt sich neben das zerwühlte Lager und beginnt freundlich. Matuja, von dir hätte ich es nie gedacht, dass du geheim arg böse handeln konntest und mehr als 100-fachen grauenvollen Mord geplant, dazu unreife Burschen angestiftet hast. Von Babylonien her weiß ich ja, dass du auch gegen Daniel ein Querulant gewesen bist. Doch jetzt kannst du dich verteidigen. Matuja murrt und spürt im Innern wie ein Brennen. Dreh dich um, lasse ab von deinem Tun. Bekennen? Nein, so weit ist er noch immer nicht. Ein Elia ist der von euch großgemachte Seher nicht. Er ist doch bloß. Was er ist, weiß einer, dem du nicht mehr widerstehen kannst. Jichri spürt es förmlich, wie es in seinem Gegenüber wühlt und bohrt. Verstohlen lächelt er. Gott hat die Zeit in seiner Hand. Wenn du dich mir gegenüber nicht verteidigen kannst, so gehe ich. Noch sei dir gesagt, dass du an Elia glaubst, ist ein Wunder, weil du auch Daniel heimlich Knüppel vor die Füße warfst. Und einen Großen, wie Elia war, haben wir nicht mehr verdient. Stünde er vor deinem Lager, könntest du ihm widerstehen? Oder Gott? Letzteres tief ernst gesagt, mit warnendem Unterton, der dem Zerbrochenen durch die Glieder fährt. Ich kann mir nicht mehr helfen und Gott hilft mir nicht, sonst hätte er. Sei nicht töricht, Matuja, du weißt genau, an deinem Unglück bist du selber schuld. Trotzdem möchte ich dir helfen, wenn es möglich ist. In Jerusalem befindet sich zurzeit ein Arzt aus Babylon, von dem ich weiß, dass er tüchtig ist. Für dich will ich ihn bitten, dich zu besuchen. Etwa kann er dir ein wenig helfen. Das willst du für mich tun? Matthuja sieht den Fürsten so verwundert an, dass dieser leise lacht. Ich kenne die Gesetze Gottes, sein Gebot, dem Nächsten sogar dann zu helfen, hat er es gar nicht verdient. Und ein Verdienst ist dir nicht zuzusprechen, oder doch? Stumm schüttelt Matthuja den Kopf. Gewinnt die Stimme seines Herzens doch den Sieg? Wohl nicht ganz, nicht sofort. Doch Matthuja streckt die Hände aus, die er kaum bewegen kann. Tust du das für mich, dann? Hänge jetzt kein Dann an den Gedanken, der dich beherrscht. Du würdest dann bekennen und Gott um Verzeihung bitten, seinem Seher glauben, was er an Offenbarung bringen kann. Ein solcher Kompromiss gilt vor Gott nichts. Das solltest du erkennen, immerhin. Mag es das erste Schrittchen sein, zumal ich weiß, Miamin war der Ärgste. Darum werde ich, wenn noch etwas ruchbar wird, für dich sprechen, obendrein des Volkes wegen. Welch ein Aufruhr würde sein, wenn euer Tun ganz Juda überrollt. Jetzt, wo wir noch mühsam um den Wiederaufbau kämpfen müssen. Wir haben daran nicht gedacht. Du hast recht, Fürst Jichri. Es war eben gegen den Propheten und Hachalja vorgesehen. Wir wollten unserem Volke helfen. Helfen? Nun, jetzt kommt die Einsicht über dich, dass oft ein ganzes Volk betroffen werden kann, richtet man ein Übel gegen einen Einzelnen. Willst du für mich bei Zacharia sprechen? Denn selbst rede erst mit Gott in deinem Herzen. Jedes Übel, andern zugedacht, geht gegen Gott, weil er der Lebensschaffer ist. Da sinkt Matthuja erstmals in seinem Leben tief erschüttert seinen Kopf, soweit sein Gebrechen möglich macht. Nun sieht er ein, dass er sich von anderen mitfangen ließ und, als ob Jichri den Gedanken sieht, ermahnt er ihn. Suche nicht die Schuld bei anderen, du bist Manns genug, selber Gut und Böse zu unterscheiden. Wie recht hat der Fürst, der nun Matthuja leise verlässt, mit einem Winken seiner Hand. Als er zur Halle kommt, er war ziemlich lang bei Matthuja, hat sich diese ganz gefüllt und zur Freude Jichris sind der Älteste Romaset mit seinen Beiräten Bebei und Asra angekommen. Diesen und Achalja berichtet er vor der Halle, was bei Matthuja geschehen ist, und meint, man könne später drüber sprechen. Romaset ist es recht. Alles vor der großen Menge vorzutragen, hält er auch für überflüssig. Und dann kommt das liebe Wort. Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, unser Vatergott hat an uns sein Wundertun so heilig offenbart, dass wir nur in tiefer Dankbarkeit vor ihm uns neigen können. Wir haben, zumal unter euch die Älteren, eine schwere Zeit erlebt und noch liegt vieles brach am Boden, nicht zuletzt die Wiederaufrichtung des Glaubens, der aus unaussprechlich hehrer Liebe anbefohlen worden war. Angeraten hat der Herr uns sein Gesetz, in Klammer Offenbarung 3, 18 unter anderem. Und wäre gut, alle Menschen würden diesen Rat befolgen, um echtes Gold zu sammeln. Wie viel Vergängliches an Gold, Silber, an den armen Gütern dieser Welt, wird vom Menschen eingeheimst, und weiß jeder, dass er keine Krume einmal in der Hand behält, wenn der Lebensengel, der bloß den Körper in die Grube fallen lässt, den Heimruf bringt, den einzig und allein der Schöpfer Gott erlässt. Auch unser Volk, es sei geklagt, hält das Vergängliche allzu hoch. Auch Älteren rufe ich ins Gedächtnis, wie besonders in der letzten Zeit in Babylon geschachert ward und dabei manch armer Bruder unterdrückt, fraglos, wie er ohne Habe leben könnte. Nun, es sei jetzt dahingestellt, was war. Aber was nun wird, wie Judas sich zum Edelsein erhebt, das ist das Wichtigste. Da möchte ich den Jüngeren unter uns das Wort des Höchsten anbefehlen, auch anraten. Lasst euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch aufnehmen, auf dass ich, der Herr, euer steinernes Herz wegnehme und euch ein lebendiges Herz gebe aus meinem Geist. In Klammer Hesekiel 11, 18. O, diese Mahnung gilt uns allen und ist keiner ausgeschlossen, dem sie nicht zur Wahrheit werden kann. Gehen wir zurück zur großen Zeit eines Abraham, eines Mose und Elia und schöpfen daraus auch die Herrlichkeit des Herrn, die uns überkommen kann. Sage keiner, diese Heilszeit sei verschwunden. Wir hätten nur die Erinnerung, aber keinen Anteil an der alten Gnade. O ihr lieben Kinder auf der Welt! Höret her und lernet aus der unverdienten Gnade, wenn ihr bei eurer Meinung bleibt. Gott ist weder alt noch neu, und so auch seine Gnade. Ja, seine Hände sind geöffnet, nicht braucht er sie zuzuschließen, wenn er eine Gabe vorenthält, stets zum Nutzen einer Seele. So könnet ihr die sogenannte alte Zeit mit ihrer Gnade auch erleben, wie einmal die fernen Menschen, die nicht geringer sind als jene euch vorausgegangenen. Alles, was der Höchste tut und gibt, ist ein ewiges Vermächtnis und tritt für jedes Kind in Kraft, sobald es seine Hände nach der Güte Gottes streckt. Lichtgaben bleiben Licht. Kein Mensch kann sie verdunkeln, höchstens für sich selbst verdecken, solange er dem Schöpfer widerstrebt. Der Ernst eines Abraham, die Ordnung eines Mose, der Wille des Elia, alles ist aus Gott hervorgegangen und unendlich vieles mehr. Das behaltet fest in euren Herzen und ihr habt die Gnade, die dem Menschen auf dem Wanderwege hilft. Der Herr gibt euch seinen Segen, seinen Frieden und seine Hilfe ist euch jederzeit gewiss. Wieder einmal ist es still im großen Raum, wie im vom Menschen unbekannten Himmelsdom, wenn des Lichtes Beterschar vor ihrem Vater kniet. Romassette blickt einmal auf, und da sieht er, wie hinter dem Propheten wie ein Lichtschein zu erkennen ist, fast gestaltlich. Da weiß auch er die alte Gnade neu und herrlich aufzunehmen. Diesmal gehen alle Hörer an Zacharia stumm vorbei. Dankbar sehen sie ihn an, und er spürt die warme Welle, die ihm die Seele weit und fröhlich macht. Die engsten Freunde bleiben bei ihm stehen. Jichri fragt, wo sie ungestört miteinander sprechen könnten. Ihm geht es wie den anderen. Großen Dank empfindet er, so daß das Widerwärtige schier versinken will, wenn es auch noch auszutragen ist. Kofar ist der einzige aus Silo, der nahe stehen blieb. Er hört des Fürsten Frage. Bescheiden näher tretend, zupft er Hachalja am Gewand. Wenn mein Häuslein euch nicht zu bescheiden ist, bitte, es steht euch zur Verfügung. Ich gehe währenddessen zu Hasaba. Dort warte ich, bis ihr fertig seid. Sehr freundlich und dankend angenommen. Hachalja sieht Romassette und Jichri an, ob sie damit einverstanden wären. Das Angebot wird gerne angenommen. Kofar eilt voraus, seine Frau zu holen und nachzusehen, ob alles gut in Ordnung ist. Bescheiden ist die Einrichtung, aber sauber. Hier fühlt man sich wohl, sagt Zacharia, als man ins Häuslein eingetreten ist. Jichri gibt Kofar heimlich ein paar gute Münzen. Er wehrt zwar ab, doch gebrauchen kann er diese Gabe. Nun sitzen sie beisammen, der Prophet, Hachalja, Jichri, Romassette, Bebei und Asra. Der Fürst fängt gleich an. Ich würde gern das Heilige zuerst besprechen. Es hat mich so erfüllt, wie ich's gar nicht sagen kann. Doch möchte ich das Ungute, dem, was Gutes folgen kann, erst berichten. Das Wunderbare heben wir uns auf, damit wir mit dem Licht nach Hause gehen können. Dem wird zugestimmt. Er berichtet, was bei Matuja geschah, und fügt an. Ich glaube, er hat sich umgedreht, wenn zunächst noch manche Einsicht fehlen wird, da er von dem wirklich argen Miamin nicht mehr aufgestachelt wird, der mit regem Melech und Saretzer außer Landes ging. Ist es möglich, mit Gottes Hilfe, dass er wieder rechtlich wird? Ich schlage vor, wir halten kein Gericht. Strafe hat er ohnehin genug. Es steht schlecht um ihn. Dass er den Arzt von Babylonien bitten will, Matuja so gut wie möglich etwas aufzuhelfen, gibt er noch nicht kund. Man ist mit dem Vorschlag einverstanden. Nun soll an die Reihe kommen, was mir zutiefst am Herzen liegt, sagt Romassette. Ich war auch erschüttert, bekennt Bebei, dem alle beistimmen. Man dankt Zacharia, hebt ihn aber nicht hervor, weil man weiß, das Wort war Gottes liebe Gabe, ihm allein gebührt die Ehre. Auch hält sich Zacharia stets zurück. Besonderen Dank wehrt er manchmal heftig ab. Ja, seufzt Romassette ein wenig, habe oft gedacht. Eine gnadenlose Zeit war und ist über uns hereingekommen. Mit dem Gedanken kam ich her. Auch anderorts ist noch manches auszumerzen. Hab gesagt, o Gott, warum gibst du uns jetzt keinen Mose? Der wäre anders aufgetreten. Genau dieses wurde aufgeblättert, als hätte ich es laut gesagt und jemand dem Propheten zugetragen. Herrlich, wunderbar, so hat uns Gott die Augen aufgetan über seine Gnade, die unendlich ist, wie er selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit sein Werk regiert. Ungefähr dachte ich es auch, gibt Jichrit zu, und meinte auch, Gott könne wieder über unserem Volke seine Gnade walten lassen. Dumm sind wir Menschen, manchmal dumm wie Bohnenstroh, das man, weil zu spröd, zu nichts verwenden kann. Leise lacht Zacharia. Habt richtig gesagt, treue Freunde. Wollen wir die eigene Einkehr in uns halten und an Gottes ewig gute Gnade denken. Er, der Herr, der Heilige, er hilft uns aus. Lasst uns dankbar vor ihm neigen und uns von seinen Händen führen lassen. Alsdann mag auch unser kleines Werk gesegnet sein. Von der Türe her ertönt ein Amen. Eng verbunden sind sie mit dem Herrn, dass sie nicht zur Pforte schauen, weil sie wissen, er selbst, der wunderbare, gute Gott, sprach sein Amen.